Das ist Pflege für die Ohren. Der Podcast rund um die onkologische Pflege.
Hallo und herzlich willkommen bei Pflege für die Ohren und unserer vierten und letzten Folge unseres Themen-Specials Dranbleiben, Adhärenz bei hämatologischen Erkrankungen. Mein Name ist Mirko Laux und auf meine heutige Gesprächspartnerin habe ich mich ganz besonders gefreut. Ich darf Ihnen vorstellen, Frau Auguste Debole. Sie ist examinierte Krankenschwester, hat eine Weiterbildung in onkologischer Fachpflege und hat eine Zusatzqualifikation zur oralen Antitumortherapie. Vielleicht wird sie uns nachher noch erzählen, was es damit auf sich hat. Frau Debole, ich freue mich sehr, dass Sie da sind und falle direkt mit der Tür ins Haus und mit der ersten Frage. Was verstehen Sie persönlich unter Adhärenz?
Unter Adhärenz verstehe ich das Verständnis des Patienten für seine Therapie. Es braucht eine gemeinsame Entscheidungsfindung von Patient und Behandler über die geplante Therapie. Und es braucht das Einhalten von den gemeinsam gesetzten Therapiezielen im Rahmen des Behandlungsprozesses. Also alles, was ich mit dem Patienten gemeinsam bespreche, erarbeite und einen Konsens finde, das bedeutet für mich Adhärenz. Es gibt aber auch noch so einige Faktoren, die die Adhärenz beeinflussen können. Und darunter fallen für mich einfach sehr komplexe Therapieschemata, die für die Patienten einfach schwer zu verstehen oder nachzuvollziehen sind. Auch der Arzt-Patienten-Beziehungsstatus, wie kommen die gut miteinander klar? Auch der soziale Status des Patienten, das Alter, die Lebensform, die Bildung, vielleicht auch der Migrationshintergrund, das Sprachverständnis, das fließt alles mit in die Adhärenz ein.
Jetzt haben Sie schon mehrere Male betont, dass das Gemeinsame so wichtig ist. Also das gemeinsame Gespräch, die gemeinsame Zielfindung, die gemeinsame Entscheidung, so eine Therapie zu machen. Warum betonen Sie das so? Warum ist das so wichtig?
Ich empfinde das so, wenn ich als Patient erstens einmal darüber aufgeklärt werde, welche Möglichkeiten habe ich bei meiner Erkrankung und wann ich mitentscheiden darf, welche Art der Behandlung ich gerne hätte. Also sei es jetzt eine IV-Therapie, die vielleicht eine gewisse Zeit läuft oder eine orale Therapie, die aber sehr viel länger laufen muss, dann trage ich einfach alles sehr viel leichter mit, weil ich irgendwo gefragt wurde, weil ich mitentscheiden durfte, weil ich abwägen konnte und weil ich einfach gut beraten wurde. Deshalb denke ich, ist diese gemeinsame Entscheidung wichtig.
Wir neigen ja dazu, finde ich, wir Menschen und ich finde in unserem Beruf manchmal ganz besonders, dass uns oft so, sag ich mal, die eher negativen Beispiele im Kopf bleiben, wo man denkt, boah, das war echt ein schwieriger Patient oder das war wirklich ein schwieriges Gespräch. Ich würde es aber gerne andersrum machen und würde Sie gerne fragen, ob Sie irgendein Positivbeispiel haben, wo Sie sagen, in meiner Begegnung mit Patienten, da gab es einen Patient oder eine Patientin, die hat mich wirklich beeindruckt. Entweder, weil es besonders gut geklappt hat mit der Adhärenz oder weil als erst schwierig war und sich dann irgendwas verändert hat, fällt Ihnen da spontan jemand ein?
Ich kann mich da an eine junge Patientin erinnern, die war 25 Jahre alt, wie sie das erste Mal zu uns in die Praxis kam, hatte einen Überweisungsschein vom Hausarzt dabei mit Fragestellung CML. Man hat dann im ersten Gespräch einfach gehört, okay, sie hat seit 2,5 Jahren schon Probleme, sie ist müde, sie hat einen Leistungsverlust. Hat eben erst mit meinem Chef über ihre Problematik gesprochen. Dann kam sie ins Labor zur ersten Blutabnahme und aufgefallen ist, es sind einfach 126.000 Leukos, normales HB, normale Thrombozyten. Natürlich wurde das Blut dann erstmal ins Speziallabor losgeschickt. Und allein diese Situation mit der Patientin im Labor war höchst emotional. Also sie musste einfach so feste weinen und ich dachte mir, na bravo. Wie wird das werden, wann wir eine Diagnose CML bekommen? Und es war auch so, am nächsten Tag kam dann der Anruf aus dem Speziallabor, also eine CML ist bestätigt. Wir mussten die Patientin dann wieder einbestellen zu weiterer Diagnostik, Knochenmarkpunktion. Und wie diese Ergebnisse dann vorlagen, war beim nächsten Besuch, war dann der Freund und die Eltern der jungen Frau bei uns in der Praxis. Und es wurde ein sehr langes Gespräch. Welche Therapieoptionen haben wir, was ist die beste Alternative für Sie? Und Sie haben sich dann gemeinsam entschlossen, dass Nilotinib, das Medikament, wäre, das einfach auch in dem Hinblick für Ihr junges Alter und eventuell könnte man ja mal einen Auslassversuch machen bezüglich Kinderwunsch. Die Entscheidung ist dann gefallen. Dann kam die Patientin eben zu mir, damit ich ihr nochmal weiter erklären kann, wie nimmt sie ihr Medikament richtig ein, auf was muss sie aufpassen, welche Informationsmaterialien habe ich für sie, damit sie sich einfach gut darüber informieren kann. Und wie sie dann das nächste Mal wieder in die Praxis kam, haben wir uns eben auch nochmal hingesetzt, haben einfach alles nochmal gemeinsam durchgesprochen. Und da kamen eben dann die Fragen von ihr: Ich bin Ergotherapeutin, ich arbeite mit kleinen Kindern. Glauben Sie denn, dass das für mich ein Problem ist? Weil ich habe gelesen, durch die Therapie habe ich eine höhere Infektanfälligkeit. Der nächste Punkt war, also eigentlich muss ich das Medikament ja 2 Stunden vorher, 1 Stunde nachher darf ich nichts essen. Wie kriege ich denn das hin? Wie integriere ich das in meinen Alltag? Was mache ich da am besten? Und das sind eben die Punkte, da muss man erstens einmal die Zeit haben, um mit dem Patienten den Tagesablauf durchsprechen zu können. Wo würde es denn am besten passen, damit sie einfach auch sicher mit der ganzen Situation umgehen kann? Mittlerweile gibt es ja ganz gute Apps, wo man die Medikamenteneinnahme abspeichern kann, wo der Patient daran erinnert wird. Das war für sie ein großes Problem am Anfang, so diese Organisation, wie integriere ich das? Das zweite Problem, das sie immer hatte, war, welche Wechselwirkungen bestehen denn mit anderen Medikamenten? Sie wollte auf gar keinen Fall, dass irgendwie die Therapie versagt, dass es eine Verschlechterung vom Therapieansprechen gibt. Und da war es dann auch so, indem wir ihr unsere Notfallnummer und unsere E-Mail-Adresse hatte sie und sie konnte sich einfach wirklich immer melden, wann sie beim Urologen war, weil er deren Antibiotikum verordnet hat. Dann hat sie heute kurz eine E-Mail geschrieben, hat reingeschrieben, mir würde das und das verordnet werden. Ist es okay? Darf ich das dazu nehmen? Und man hat wirklich gemerkt, umso länger sie auch in die Situation reingewachsen ist und umso mehr wir gesprochen haben und wie dann auch die ersten Ergebnisse kamen und man gesehen hat, die Therapie spricht einfach gut an, ist sie einfach sehr viel sicherer worden im Umgang mit der Erkrankung und sie konnte auch irgendwie wieder deutlich mehr Freude am Leben haben. Das war am Anfang schon schwierig. Aktuell ist es so, die Patientin ist 2013 zu uns gekommen. Wir haben jetzt praktisch schon fast 10 Jahre hinter uns gemeinsame Therapie. Und jetzt ist es so, dass die Patientin wirklich immer mehr der Kinderwunsch in den Vordergrund tritt. Und das ist eigentlich jetzt die nächste große Aufgabe, die wir gemeinsam meistern werden müssen. Ihre Frage ist heute nach so einer lang andauernden Remission, können wir nicht versuchen, das Medikament abzusetzen? Und besteht dann hoffentlich die Möglichkeit, auf normalen Weg schwanger zu werden und einfach auch ein gesundes Kind zu bekommen. Und bei der Patientin ist es schon so für mich gewesen, umso länger ich sie betreut habe, erstens einmal lernt man sich sehr gut kennen. Jedes Gespräch, das man geführt hat, da ging es am Anfang wirklich erstmal um die Information der Erkrankung, um die Information zu dem Medikament, um die Nebenwirkungen, die auftreten können. Aber jetzt so im Verlauf geht es eigentlich meistens um psychosoziale Probleme, einfach um die lange Zeit, die sie diese Tabletten nimmt und eben unter anderem jetzt um die Frage Kinderwunsch.
Vielen Dank, Frau de Bollé. Da waren ganz viele praktische Tipps schon dabei. Also man hat sozusagen gut heraushören können, was sie sozusagen mit den Patientinnen machen oder wie sie sie beraten. Ein Faktor fand ich nochmal ganz spannend. Sie haben gesagt, man braucht Zeit. Jetzt werden sicherlich die ein oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, das ist genau das, was ich im Praxisalltag so gar nicht habe. Wie würden Sie denen denn begegnen oder welche Argumente haben Sie denn zum Thema Zeit für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Also es kommt natürlich darauf an, wie die Praxisstruktur ist und wie man Patienten mit einer oralen Therapie einplanen kann. Wir planen diese Patienten meistens so früher Nachmittag ein, weil dann einfach die IV-Therapien schon beendet sind und die normale Sprechstunde läuft. Und das bedeutet, man kann sich schon eine gewisse Zeitspanne für diese Patienten einfach nehmen. Und was ich auch wichtig finde, ist, wenn es in einem Moment überhaupt nicht passt, weil man im Stress ist, weil viel zu tun ist, dann darf man auch immer sagen, liebe Frau oder lieber Herr sowieso, aktuell oder in dem Moment habe ich gerade keine Zeit. Wenn es für Sie in Ordnung ist, telefonieren wir später nochmal oder wir machen nochmal einen neuen Termin aus und setzen uns dann nochmal gemeinsam hin und dann habe ich auch die Zeit für Sie. Und ich denke, man muss ja immer abwägen, ist es jetzt ein dringendes Problem, also etwas, was wirklich sofort gelöst werden muss, oder ist es ein Problem, das wir, glaube ich, vielleicht schon 5-mal besprochen haben, aber das aktuell halt einfach wieder auf dem Plan steht. Und ich finde schon wichtig, dass man mit seinen Patienten in dem Bezug auch ehrlich umgeht.
Sie haben ja jetzt schon aus Ihrem Erfahrungsschatz berichtet. Ich denke, es wäre noch mal ganz wichtig zu wissen, können Sie denn, sagen wir mal, 3 positive Faktoren nennen, wo Sie sagen, das hilft immer gut oder das versuche ich immer anzuwenden, um die Adhärenz sozusagen zu verbessern. Also das ist ein Faktor, der wirklich positiv ist. Und dann vielleicht auch zu sagen, wo sind denn so die Hürden? Oder wo denken Sie denn so, da wird es wirklich schwierig? Oder da merke ich in der Begleitung der Patienten, dass das durchaus ein Faktor ist, der die Therapiemotivation einschränkt?
Also positiv sehe ich eigentlich jedes Informationsmaterial über die Erkrankung, über das Medikament. Dann haben die Patienten einfach was in der Hand, können nur mehr nachlesen, können einfach auch Fragen formulieren im Zusammenhang damit. Was ich auch ganz wichtig finde, ist einfach ein stabiles und gut geschultes Behandlerteam. Das ist einfach positiv, weil sich die Patienten sicher fühlen, wenn sie immer die gleichen Leute sehen. Das ist eigentlich ein sehr positiver Aspekt. Was ich meinen Patienten eigentlich auch immer empfehle, ist, dass sie so eine Art Tagebuch führen, um einfach beim nächsten Besuch nicht zu vergessen, was vor 2 Wochen war, weil einfach die letzten beiden Tage immer präsenter sind. Gut finde ich auch Selbsthilfegruppen, die gibt es für viele, viele Patienten. Und unter Gleichgesinnten findet man einfach auch die gleichen Probleme und man kann sich einfach besser austauschen.
Und was würden Sie so sagen, sind so klassische Hürden im Rahmen der Therapiemotivation?
Hürden sind oft Patienten, die der deutschen Sprache schlecht mächtig sind und man sich immer darauf verlassen muss, dass Kinder oder Enkelkinder übersetzen. Man hat da schon Sorge, ob die Tabletteneinnahme tatsächlich so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Schwierig finde ich es auch, wenn mehrere verschiedene Fachbereiche gemeinsam arbeiten müssen, weil sehr viel mehr Information und Kommunikation stattfinden muss. Sei es zum Beispiel der Pflegedienst, der die Tabletten stellt, wenn da irgendwas verändert wird an der Medikation, muss man erst den Hausarzt anrufen, der muss den Medikamentenplan ändern. Also das ist immer nur eine schwierige Geschichte. Und schwierig finde ich auch ältere Menschen, die allein leben und kein gutes soziales Umfeld haben, die vielleicht auch schlechte finanzielle Möglichkeiten haben. Da ist es auch immer schwierig, die Patienten immer wieder zu motivieren, zu kommen, das einfach mit im Blick zu haben.
Frau Debole, ich würde gerne nochmal ansprechen. Sie haben ja viel Erfahrung, sind schon sehr lange im Beruf. Krankenschwester hatte ich gesagt, Sie haben eine Weiterbildung in onkologischer Pflege, also eine Spezialisierung. Und dann haben Sie sich ja auch noch dazu entschieden, sich auf dem Gebiet der oralen Antitumortherapie auch nochmal zu qualifizieren und haben eine Zusatzqualifikation orale Tumortherapie, nennt man das. Also gibt es ganz unterschiedliche Titel. Warum war Ihnen das so wichtig, hier nochmal speziell, ich sag mal, die Schulbank zu drücken und was zu lernen?
Also erstens einmal finde ich es unheimlich wichtig zu wissen, wie wirkt ein Medikament und mit welchen Nebenwirkungen kann ich rechnen. Und es war eigentlich schon klar, dass die Betreuung der Patienten mit einer oralen Tumortherapie eher in die Pflege oder in die MFA-Schiene verlagert werden wird, weil diese normalen Gespräche, wie nehmen Sie Ihre Tabletten ein, was ist wichtig, auf was müssen Sie achten, ich denke, das ist eine gute Sache, die auch wir leisten können. Und von daher war es mir wichtig, einfach gut informiert und gut aufgestellt in diese neue Aufgabe zu gehen. Und deshalb kann ich das auch immer nur empfehlen.
Haben Sie zum Abschluss noch einen konkreten Vorschlag, wo Sie sagen, das finde ich ganz wichtig, das möchte ich den Zuhörerinnen und den Zuhörern weitergeben, um die Adhärenz zu verbessern, um den Patienten gut begleiten und betreuen zu können?
Also ich finde unheimlich wichtig eine kontinuierliche Fortbildung der Mitarbeiter und ich finde unheimlich wichtig, genügend Zeit für Gespräche einzuplanen. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach das A und O, dem Patienten auf Augenhöhe begegnen, ihm einfach Zeit und Raum geben, seine Probleme und seine Sachen einfach vortragen zu können und einfach auch ansprechbar sein, aber auch mit der Option zu sagen, heute geht es vielleicht nicht in so einer langen Zeit, aber wir sprechen sicher nochmal in aller Ruhe darüber.
Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mit uns Ihr Expertenwissen geteilt haben. Bin mir ganz sicher, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer viele Anregungen mitgenommen haben. Ich für meinen Teil habe zwischendurch gedacht, ja, von Ihnen würde ich mich auch gerne beraten lassen. Ich glaube, da wäre ich in guten Händen oder bin ich in guten Händen.
Das ist sehr nett.
Vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute.
Dankeschön.
Und Ihnen, liebe Pflegekräfte, danke ich nun ganz herzlich fürs Zuhören und für Ihr Interesse. Das war Dranbleiben, Adhärenz bei hämatologischen Erkrankungen. Beim nächsten Mal geht es wieder sozusagen regulär weiter bei Pflege für die Ohren mit Ihrer vertrauten Moderatorin Janina Dreis und einer neuen Folge über Wechselwirkungen bei Krebstherapie. Ich bin Mirko Laux, machen Sie's gut.
Das war Pflege für die Ohren, der Podcast rund um die onkologische Pflege.